So gut. Hey, vielen Dank. Danke, Band. Voll lieb. Schönes Wasser, gell? Ich habe das erste Mal, als ich so eine Flasche gesehen habe, gedacht, das wäre eigentlich irgendwie nur mit Wasser nochmal aufgefüllt. Aber die Flaschen sehen echt so schön aus für Wasser. Das ist echt toll. Ne? Genau. So, hi. Also ich heiße David Rominger. Ihr habt mich ja gerade eben schon kurz gehört. Ich bin Pastor von ICF Schwarzwald Bodensee. Das ist auch eine Multizeitkirche, eine Kirche mit mehreren Standorten. Und wir haben einfach Standorte ganz im Süden unten in Singen, das ist ja fast Bodensee, gell? Dann haben wir in Villingen-Schwenningen und in Freiburg und dann noch Startup in Friedrichshafen und Startup in Tuttlingen und Visionsgruppe in Offenburg. Das heißt, da sind wir aktuell so unterwegs und ist daher so super spannend. Und ich bin der Pastor quasi für die Multisite und habe hier noch einen Teil von unserem Hammer-Team dabei. Genau, Basti habt ihr auch schon hier kennengelernt und Daniel und Johannes. Ist einfach, ich liebe es einfach, mit Leuten unterwegs zu sein, gell? Weil einmal macht es mehr Spaß. Ja? Das zweite, das ist einfach Unterstützung. Das dritte ist, du baust die Leute auch währenddessen und du hast Leute einfach dabei, wo sie selber auch dienen können. Und das ist halt einfach was Geniales. Plus, ich denke, es ist einfach auch gut. Und unser Anliegen ist nicht, und mein Anliegen ist auch bei einer Predigt, auch wenn eine Gastpredigt, dass ich nicht einfach nur da bin, um einfach nur jetzt mal eine gute Predigt zu halten und dann geht man heim und es war halt eine gute Predigt, sondern dass es irgendwie auch was verändert. Dass irgendwie was bewegt wird und wo ich sage, eben, wir wollen was da lassen. Und darum komme ich halt nicht alleine, sondern auch zusammen, weil ich sage, was ich nicht da lassen kann, dann kann vielleicht ein Basti da lassen. Sowas, ja? Oder sowas. Und das ist einfach echt, ich liebe es einfach, hier zusammen auch, dass wir da unterwegs sein dürfen. Und auch als ICF, auch ihr habt einfach geniale Pastoren hier mit Benny und Annegret, sind ja gerade noch so im Sabbatical. Und habt einfach so tolle Leute hier, gell? Jetzt ICF Mannheim, Startup, wer ist aus Heidelberg eigentlich hier? Ja, doch auch, super. Der mit Geräusch, das geht schon auch, ja. Meine Frau, die hat in Heidelberg studiert, ich habe auch in Heidelberg gewohnt für eine Zeit, bis wir dann nach Singen gezogen sind und in Singen dann ICF gegründet haben. Das ist aber auch schon 9 Jahre bald her, ja? Von daher, oder 8 Jahre ist es jetzt her. Ja, schön, also, sind wir soweit, oder? Seid ihr da? Ich finde es immer so gut, manchmal ist die Maske wie so ein Schutz, dass man reagiert. Aber daher, irgendwie nur weil ihr eine Maske tragt, heißt nicht, dass man nicht reagieren kann. Gell, so darum, respawn einfach, auch, irgendwie seid auch dabei, seid wach. Diese Predigt heute, die ist mir echt ein Riesenanliegen heute zu platzieren. Das ist vielleicht nicht so das typische Ding. Ich bin auch nicht so der Prediger, der halt eine gute Predigt hält. Meine Predigten, da bist du entweder drin und sagst, boah, voll krank, was der jetzt so sagt. Oder merkst du, boah, das verändert was. So, ja? Also bei mir gibt es selten Neutralität in den Predigten. Dass Leute neutral rausgehen und sagen, ja, okay. Weil ich mag es herauszufordern. Ich mag es auch ein bisschen zu challengen, weil das ist mein Anliegen. Ja, so, und ich brauche das selber auch für mich. Und ich sehe auch so, ey, wir sind, glaube ich, also die Kirche, auch ein Prediger ist nicht für einen TED-Talk da. Also ganz häufig denke ich mir, ein Prediger ist halt jemand, der halt eine gute Rede hält. So ein Motivational Speaker, irgend so ein Motivationsredner. Das ist kein Prediger. Ja, das kannst du irgendwo anders anhören, aber hier ist so, es muss scharf sein, es braucht wirklich Wahrheit Gottes drin und das Wort Gottes drin, oder? Und es soll verändern. Hey, und ich möchte einfach für uns und für euch einfach so, ich hatte einfach so dieses Anliegen, auch hier auch in Mannheim irgendwie auch so zu platzieren, dass auch wir verstehen, ihr seid dafür da, um wirklich auch was zu verändern in der Stadt. Also ICF Mannheim ist nicht einfach nur hier, weil wir glücklich sind, hier im Stadthaus zu treffen. So, ja? Und ich glaube, und ich merke es, ist wie ein bisschen so ein Spirit, so von, keine Ahnung, was sollen wir schon machen? So ein bisschen so ein zufrieden zu sein mit dem, wo wir so ein bisschen sind, und mit dem Status quo sich zufrieden zu geben, zu sagen, ja gut, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen geht schon, aber irgendwie so wie ein bisschen vielleicht Vision oder den Traum verloren, wirklich einen Impact in dieser Stadt zu haben. Und das vielleicht ein bisschen so wie so eine Angst ist, wie sollen wir in dieser Stadt überhaupt was in Bewegung setzen? Ich weiß nicht, ob das auch für dich so ist, wo du denkst, wie soll da überhaupt Veränderung kommen? Wie soll da was verändert werden? Wie soll da was platziert werden? Wie sollen wir da was setzen in dieser Stadt? Und ich musste da einfach dran denken, auch an die Geschichte, wo die 12 Kundschafter ins Land Kanaan gehen, wo Mose da quasi auf der anderen Seite noch ist mit seinen Leuten. Und dann sind 12 Kundschafter, die dann in das verheißte Land reingehen. Und dann Josua und Kaleb, die kommen zurück und sagen, hey, come on, das ist unser Land. Gott hat es uns gegeben, die fressen wir wie Brot. Ja? Und die anderen 10 Kundschafter, die kommen zurück und sagen, oh nein, wie soll das überhaupt gehen? Das ist einfach nicht möglich. Das ist so krass und die sind so stark und es sind so viele. In den Augen, in ihren Augen sind wir nur so Heuschrecken. Und jetzt ist halt die Frage, wer hatte recht? Wer hatte recht? Beide hatten recht. Beide hatten recht. Die 10, die haben das Land niemals eingenommen, weil sie nicht bereit waren dazu. Weil sie nicht den Glauben hatten, weil sie nicht die Perspektive hatten, dass es geht. Die einzigen, von allen, die aus Ägypten damals ausgezogen sind, die einzigen, die es geschafft haben, waren Josua und Kaleb. Weil das nicht die waren, die die alte Mentalität hatten, sondern eine neue Mentalität von, wir nehmen es ein. Warum? Weil wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Und es braucht einfach auch, okay, und ich sag so, was bei Josua und Kaleb ein Riesenunterschied war, die haben nicht das gemacht, was die Menschen wollten, sondern sie haben das gemacht, was Gott wollte. Gott hat ihnen gesagt, ey, schaut euch das Land an und bringt einen Bericht zurück. Und sie denken, ey, wenn Gott bestellt, dann zahlt er doch die Rechnung, oder? Also irgendwie, wenn Gott schon sagt, ihr geht dorthin, dann sagt Gott das nicht, weil er halt sagt, ja, einfach, dass ihr seht, wie ihr keine Chance habt. Sondern sagt, geht dorthin, schaut das Land an, macht einen Plan, wie ihr dort einnehmen könnt, weil ich bin bei euch. Und genauso hat Gott euch hier nach Mannheim gestellt und nach Heidelberg gestellt, um genau so reinzugehen und zu schauen, ey, wie können wir hier einen Unterschied machen? Wie kann hier was durchgebracht werden? Und ich von, keine Ahnung, wie sollen wir das schon was schaffen? Aber der Punkt ist der, ganz häufig wurde Kirche das Haus von Menschen und nicht mehr das Haus Gottes. Wir bauen meistens das Haus von Menschen und nicht mehr das Haus Gottes. Und Kirche kann sehr leicht dort reinkippen, dass es das Haus von Menschen ist und nicht das Haus Gottes. Das bedeutet, wir bauen dort was, nur das Menschen gefällt, aber Gott gar nicht mehr gefällt. Und wenn es Gott nicht gefällt, können wir nicht mitrechnen, dass Gott sich zu uns stellt. Aber wenn wir eine Kirche bauen, die Gott nicht gefällt, und es hört sich recht radikal an, weil wir machen das doch alles für Jesus, sagen wir immer so schön. Aber oft ist es halt, wir machen es halt für die Menschen. Oder für uns. Oder ich bin im Worship, ich bin in der Anbetung und gehe dort für mich rein. In der Bibel gibt es eigentlich so zwei verschiedene Varianten, die Gott so nennt. Und zwar ist es einmal ist die Rede von der Kirche als eine Braut, oder? Eine Braut. Und dann gibt es noch eine andere Formulierung und das ist eine Hure. Und was ist eine Hure? Eine Hure ist, jemand verkauft sich für das, dass es anderen Leuten gefällt, für das, dass sie von anderen Leuten was möchte. Und ich frage mich einfach so, ist die Kirche eine Braut oder ist es eher eine Hure? Wo wir nur was tun, was Menschen gefällt oder tun wir das, was Gott gefällt? Auch in unserem Leben, auch in deinem Leben, hast du mehr so eine Brautmentalität oder eine Hurenmentalität Gott gegenüber? Also leben wir etwas, wo ich sage, hey, da hat Gott erste Prio oder da hat mein Wunsch und meine Anliegen und meine Gefühle und mein Wille erste Prio. Schaue ich in die Bibel und sage, was könnte ich jetzt aus der Bibel rauslesen, dass es für mich passt? Oder schaue ich in die Bibel und sage, was Gott sagt und daraus ziehe ich, was es für mein Leben bedeutet? Ich sehe, wir haben heute, ich finde irgendwie den Begriff ganz passend, einen christlichen Buddhismus. Einen christlichen Buddhismus. Das heißt, wir haben eigentlich ein Leben von, ich bastel mir halt ein bisschen zusammen, wie es passt. So ein Bibelbastelbogen und so die Prinzipien, die 2000 Jahre klar waren, habe ich jetzt den Gedanke, weil ich irgendeinen beknackten Podcast gehört habe von irgendeinem Trottel, denke ich jetzt, wow, der hat es endlich erkannt. So, ja, wo ich denke, ey, was, wir basteln uns da was zusammen und es geht so viel um, wow, wie ist es für mich und für mich und für mich und für mich. Dabei verstehen wir gar nicht, dass es eigentlich nie in erster Linie nur um dich ging. Es ging in erster Linie um dich. Gott hat dich nicht nur gerettet, einfach nur wegen dir. Er hat dich gerettet für etwas. Er hat dich gerettet auch für etwas, für einen Zweck, für, dass wir einen Unterschied machen. Und dass wir dann dafür da sind, dass unser Leben Jesus gehört. Und darum, hey, wir bauen, und ich möchte dich ermutigen, lass uns das Haus Gottes bauen. Lass uns das Haus Gottes bauen, nicht das Haus von Menschen bauen. Und dann ist so der Punkt, gell, klar, wir, und das ist für mich so ein No-Brainer. Ja, wir können, also wir wollen eine Kirche sein, die kraftvoll ist, wo Gott da ist, wo Gottes Gegenwart da ist, wo Gott gefällt. Oder wo Gott sagt, hier komme ich rein. Also ich wünsche mir, wenn Jesus hier in Mannheim wäre, zu Besuch, oder? Und sagt, wo gehe ich am Sonntag hin? ICF Mannheim, das ist die Kirche, die macht mich groß. Ja, das ist irgendwie so diese Mentalität ist von, lass uns die Besten sein, in Jesus zu gefallen. Und dass Jesus sagt, ich möchte hierher kommen. Ja, hey, in der Kirche geht es nicht um Kirche. In der Kirche geht es darum, um die Anwesenheit oder Abwesenheit von Jesus. Ist Jesus da, dann ist eine Kirche. Ist Jesus nicht da, ist es eine christliche Veranstaltung. Also ist Jesus in the house? Und das ist eine recht krasse Frage, weil das Spannende ist, man schmeckt es, man spürt es. Wie schmeckt und spürt man es? Jesus ist der König. Jesus ist ein König. Bevor er dein Freund oder sonst irgendwas ist, ist er der König. Ja, wir haben immer gern so den Bro Jesus. Dabei ist das Allererste, was wir verstehen müssen, der König Jesus. Und wenn man König verstanden hat, dann kann man in die ganzen anderen Formulierungen gehen von Jesus. Aber als Allererstes müssen wir Jesus als König sehen. Wenn Jesus der König ist, wenn ein König in den Raum kommt, merkst du es. Darum merken wir, wenn Jesus da ist. Und da geht es nicht um die Allgegenwart, Gott ist ja, Gott ist überall. Und in unserem christlichen Buddhismus freuen wir uns darüber. Wir freuen uns darüber, dass halt, so weil wir das unsere Ausrede ist dafür, dass Gott nicht mehr kraftvoll sein muss. Also Gott ist ja überall und egal was für ein Kack ich mache, Jesus ist immer da. So. Ja, irgendwie Jesus stellt sich zu dir, aber er ist nicht in allem, was du tust. Und genauso auch in der Kirche ist Jesus nicht in allem, was wir tun. Aber wenn ein König in den Raum kommt, merkst du es, wie alles, was unter ihm ist, fällt vor ihm nieder. Das heißt, wenn Jesus hier im Raum ist, dann fallen wir vor ihm nieder. Und alles, was in meinem Leben ist, fällt vor ihm nieder. Und alles, was ich nicht unter Jesus unterordne, ist er nicht der König drüber. Wenn ich Bereiche in meinem Leben habe, wo Jesus nicht der König ist, dann ist in den Bereichen, bin ich nicht bereit, dass die Dinge sich ihm beugen. Das heißt, unser Ziel, unser Anliegen ist, dass sich die Bereiche, die Dinge in unserem Leben unter ihm beugen, oder? Dass wenn der König im Haus ist, muss ich kurz irgendwie kommen, nur meine Einleitung, wollte ich nur kurz was sagen. Aber irgendwie, wenn wir halt kurz bleiben, dann ist es auch nicht schlecht, gell? Vielleicht da noch kurz eine kleine Ergänzung noch zu. Und dann komme ich in den letzten 10 Minuten noch zur Predigt. Gell, so, und da geht es nicht darum, dass es, was wir machen, nicht gut machen wollen. Also ich sag, ey, Jesus im Raum, aber sag ich mal, wir wollen eine kraftvolle Kirche haben. Aber lieber schöner als kraftvoll, als hässlich und kraftvoll. Das heißt, wir geben unser Bestes. Ja, natürlich, das ist auch unser Wert. Das ist wichtig, wir wollen unser Bestes geben. Aber nicht um jeden Preis. Jesus um jeden Preis. Und das in erster Linie. Aber wenn die Exzellenz über Jesus steht, dann ist es nicht gesund. Guti, ich habe uns hier einen Vers. Und das baut so ein bisschen auf, so ein paar Verse in Haggai. Kapitel 2, Vers 9 heißt es, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, dies sagt der Herr der Allmächtige. Und ich habe diesen Vers so stark bekommen, auch so für diese Zeit, wo wir gerade als Kirche drinstehen. Also nicht nur wir als unsere lokale Kirche in SWB, sondern das, wirklich auch für uns als deutsche Kirche ist es sowas. Die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als seine vergangene Herrlichkeit, spricht der Herr der Allmächtige. An diesen Ort werde ich Frieden bringen, dies sagt der Herr der Allmächtige. Wow. Und das ist für uns eine Zusage. Ey, die zukünftige Herrlichkeit dieses Hauses, auch hier von ICF Mannheim, wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit. Und da geht es nicht darum, wie toll wir sind, sondern Herrlichkeit ist etwas, das kommt von Gott. In 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 11 lesen wir, dein Herr sind Größe, Macht, Herrlichkeit, Ruhm und Hoheit. Alles im Himmel und auf der Erde gehört dir. Dein ist das Reich, Herr. Wir beten dich an als den Herrn über alles. Das bedeutet, alle Herrlichkeit gehört Gott. Das heißt, wenn die künftige Herrlichkeit dieses Hauses größer ist, bedeutet es zusammengefasst, Gott nimmt mehr Raum ein. Und das sehe ich für uns eine Zusage als deutsche Kirchen, dass die Herrlichkeit Gottes, die künftige Herrlichkeit größer sein wird als die vergangene. Das heißt, dass das, was Gott macht in Kirche, dass er mehr Raum bekommt. Und ich glaube, dass diese Zeit, wir sitzen teilweise da und denken so, wow, wann kann es wieder werden wie vor Corona? So, ja? Wie kann endlich mal ohne Masken, endlich weniger Abstände und sowas, gell? So, und wir sitzen dort und sagen, und ich denke einfach so, ey, vor Corona war es auch nicht gut. Vor Corona haben wir inbrünstig gebetet, Gott schenkt Erweckung, weil die deutschen Christen sind so eingeschlafen. Und was ist da? Und wir haben gesehen, was einfach nicht geht. Und wir stehen heute da und schauen nur zurück. Dabei sollen wir sehen, die künftige Herrlichkeit ist größer als die vergangene. Nicht, dass wir uns sehnen nach der vergangenen, sondern dass wir uns sehnen nach der künftigen Herrlichkeit. Oder? Und dass wir das auf dem Schirm haben. So wie, dass wir uns nach der Herrlichkeit, nach der zukünftigen Herrlichkeit Gottes sehnen. An diesen Ort, heißt es hier in Haggai 2, Vers 9, an diesen Ort werde ich Frieden bringen. Dies sagt der Herr der Allmächtige. Und darum ist mein Titel heute, Rest in Peace Kirche. Rest in Peace Kirche, R.I.P. Kirche. Und das ist vielleicht ein bisschen krass, der Titel, eher so. Und denkst, wow, wie kann man das sagen? Hey, Rest in Peace soll die Kirche jetzt sterben. Und ich sag, die selbstsüchtige Zweck der Kirche sollte sterben, ja. Ja. Aber was heißt Rest in Peace Kirche? Heißt genau das von Haggai 2, Vers 9. Die künftige Herrlichkeit wird größer sein als die vergangene Herrlichkeit. An diesen Ort werde ich Frieden bringen. Das heißt, wenn an diesem Ort Frieden herrscht und der Friede Gottes, dieser Shalom Gottes, der so alles überfüllt, der ist einfach so dieser Big Babo Frieden, dieser Wow Frieden, dieser Gott ist einfach da Frieden, dieser es ist einfach nur Gott da und wenn nur Gott da ist, dann ist einfach so, wenn diese Herrlichkeit da ist, das ist dieser Frieden. Rest in Peace Kirche, dann ist die Kirche, die wir sein sollten. Wenn die Kirche in Frieden ruht, wenn die Kirche im Frieden Gottes ruht, dann haben wir den Sinn erfüllt. Wenn wir im Frieden Gottes ruhen, in seiner Herrlichkeit ruhen, dann haben wir den Sinn erfüllt. Jetzt geht's weiter. 2. Korinther 4, Vers 6 heißt es, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus sichtbar wird. Dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes, die ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Was heißt es? Dass die Herrlichkeit Gottes ist so ein krasser Begriff. Wow, 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 wow. Wie sollen wir das greifen? Wenn wir Jesus anschauen, wird es sichtbar. Das heißt, wenn wir Jesus anschauen, dann wird die Herrlichkeit, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir uns fragen, was ist die Herrlichkeit Gottes? Schau Jesus an. Das heißt, dass wir als Kirche, es ist immer so, Jesus im Zentrum. Ja, wenn wir Jesus anschauen, dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Dann ist die Herrlichkeit Gottes da. Dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Was ist Gottes Herrlichkeit? Das siehst du, wenn du Jesus anschaust. Wir können jede einzelne Facette von Jesus anschauen. Schon bei seiner Geburt wird er geboren am abgeranztesten Ort ever, in Bethlehem, in so einem hässlichen Stall oder was auch immer das war. Und er war dort. Und selbst dort wird ihm Ehre geben. Von Leuten, die von weit her kommen, werden ihm Ehre geben. Das wäre die Herrlichkeit Gottes, ist, dass dort Leute, die nichts mit ihm zu tun haben, anfangen, ihm Ehre zu geben. Warum? Weil sie ihn erkennen. Das ist, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist. Und das sehe ich auch, das ist ein Moment, wo dann Menschen in der Kirche, wenn sie anfangen, Jesus zu sehen, aber ihn noch nicht kennen, werden sie ihm Ehre geben. Warum? Wenn man ihn erkennt, kann man nichts anderes als ihm Ehre geben. Wenn man erkennt, was für ein König es ist. Aber an uns wird man es modelliert sehen. An deiner Anbetung werden Menschen Gott erkennen. Also an deiner Anbetung werden Menschen Gott erkennen. Also wie wir Gott anbeten, wie wir ihn groß machen, und es ist tatsächlich auch ganz praktisch im Worship, werden Menschen Gott erleben. Und ich finde es so krass, Jana, ey, die singt sich hier die Seele aus dem Leib. Und wo ich so merke, boah, die ist einfach da. Die ist einfach da und die gibt Gas. Und ich so, ja, Mann. Lass uns da von ihr auch anleiten. Ein Leiter ist dafür da, um uns anzuleiten, um uns voranzugehen, um in etwas reinzugehen, wo du reingeführt werden kannst. Und darum lass dich drauf ein, wenn ein Leiter dich leitet, lass dich drauf ein. Dann schauen wir weiter bei Jesus, hey. Es war schon, wenn die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird. Wir schauen sein öffentliches Wirken an. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Zum Beispiel die Speisung von den 5000. Diese krassen Wunder, die dort passieren. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn Gott da ist, dann passieren einfach Wunder. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Schau mir Jesus an. Er kommt zu Leuten, die gebunden sind und die erleben Freiheit. Hey, Das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist, wo Jesus hinkam zu dem Toten und die Toten aufzuerwecken. Da wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Wo Jesus mit Sündern war. Und das ist noch spannend, gell? Wir sind ein bisschen in einer Zeit, wo wir Toleranz so hypen. Aber Jesus war nie tolerant, er war nur barmherzig mit Sündern, die umkehren. Das schmeißt mich gleich raus, gell? Jesus war nicht tolerant. Jesus hat nicht gesagt, hey, voll easy, mach dein Ding. Deine Wahrheit passt schon. Ich bin eine Wahrheit. Du hast deine Wahrheit. Ich bin aber auch eine Wahrheit. Und das Leben und so weiter, gell? Nee, sondern Jesus, der war nicht tolerant. Der war einfach ganz klar. Und wenn Sünder da waren, die umgekehrt sind, mit denen war er barmherzig. Und so ist es auch mit uns, Herr Jesus. Da wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Das heißt, das nicht ist, hey, mit allem easy, easy, easy. Ja, Jesus hat mit denen Zeit verbracht. Aber warum? Weil er gewusst hat, dass da Umkehr stattfinden wird. Und er hat sich nicht gesagt, hey, cool, ich bin mit euch zusammen, dass ich endlich auch mal Erlaubnis habe. Ja? Denn die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar, wo Jesus stirbt. Und da wird die Liebe Gottes einfach so krass sichtbar, die Herrlichkeit Gottes in der Liebe. Das heißt, diese unglaubliche Liebe zu uns wird dort in Jesus sichtbar. Dann ist Jesus auferstanden. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir schauen an, welche Kraft darin steckt in der Auferstehung. Wenn die Herrlichkeit Gottes in dein Leben kommt, dann ist da Auferstehungskraft. Dann ist da Dinge, die tot sind, werden zu Leben erweckt. Dinge, die alt waren, werden neu. Das ist, wenn die Herrlichkeit Gottes in unser Leben kommt. Und so kannst du Jesus sein Leben durchbuchstabieren und sehen, was ist die Herrlichkeit Gottes. Weil wenn wir Jesus anschauen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Und darum ist es nicht nur eine Floskel, Jesus im Zentrum. Wir schauen auf Jesus. Sondern wenn wir die Möglichkeit haben, auf Jesus zu schauen, lass uns auf Jesus schauen. Ja. Und der größte Schlüssel sehe ich. Der größte Schlüssel, wie wir anfangen können, das, was Gott am allermeisten anzieht, das, was Gott am meisten, wo Jesus vor der Tür steht und sagt, boah ey, was macht ihn so richtig scharf reinzukommen, ist, wenn wir Bock auf ihn haben. Wenn wir Hunger nach ihm haben, wenn wir Sehnsucht nach ihm haben. Und Sehnsucht ist dieser coole Begriff, weil Sehnsucht ist, wenn du jemanden zu sehen suchst. Aber wenn wir jemanden sehen wollen, wenn wir jemanden so suchen, ihn zu sehen. Das heißt, diese Sehnsucht nach Jesus, das ist das, was Jesus kommen lässt. Haben wir Sehnsucht nach Jesus? Hast du Sehnsucht nach Jesus? In Matthäus 5, Vers 2 heißt es, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gute Frage, hä? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und der Punkt ist, dort geht es nicht um Armut, gell? Da geht es um geistlich arm, bedeutet, hey, ich bin hungrig. Geistlich arm bedeutet, hey, ich erkenne, ich habe nichts und brauche etwas. Und diese geistliche Hunger, diese geistliche Armut ist nicht schlecht, sondern diese geistliche Armut ist was Gutes. Diese, oh, ich habe etwas, das sich nach etwas sehnt. Und weißt du, kein Wort, das wir zu Jesus singen, ist Zeitverschwendung. Ich hatte schon Momente, wo ich an dem Worship war und gedacht, boah, hoffentlich ist es bald vorbei. Und bis mich irgendwie getriggert hat, wo ich gemerkt habe, ich möchte nie mehr im Worship sein, wo ich sage, wann ist es bald vorbei. Weil meine Sehnsucht zu Gott darf nicht abhängig sein von äußeren Umständen. Sondern ich gehe dort rein und sage, Jesus, dich und dich suche ich. Und dich bete ich an und du bist groß. Und dann kommt er. Hunger ist der Riesenschlüssel. Und was so gut ist, auch bei uns normal, oder? Aus dem Hunger kommt Kraft. Weißt nicht, wenn du schon mal gefastet hast, ja, merkst du, dann wirst du irgendwann ein bisschen schlapp. Aber mit dem Hunger, wenn du dann was isst, dann kriegst du wieder Kraft. Und genauso ist es auch in unserem Leben mit Gott. Hey, wenn wir hungrig sind und essen, dann kommt die Power. Ich werde, also vielleicht da kleiner Nugget, auch während Fastenzeit, da habe ich mal, wer es auch kennt, beim Fasten, da fängt es bei mir irgendwie immer an, dass ich Bock auf Rezepte-Videos habe. Hat auch schon mal jemand gehabt? Ich muss mir das echt abgewöhnen. Hey, beim letzten Mal habe ich es mir abgewöhnt. Es war richtig gesund, dass ich keine Rezeptvideos angeguckt habe beim letzten Fasten. Aber im vorletzten Fasten hatte ich ein super Rezeptvideos gefunden, habe ich ein Mikrowellen-Pizza-Rezept gefunden. Das ist der Oberhammer. Ja? Soll ich mal verraten, wie es geht? Das ist echt gut. Also man kann mit einem tiefen Teller, gell? Macht dort 70 Gramm Mehl rein, 70 Gramm Quark, dann macht man da ein bisschen Backpulver rein, bisschen Öl und ein Ei. Ja, und das mixt man einfach rum, dann ist ein bisschen so eine pumpige Masse. Belegt man es wie eine normale Pizza, macht es 5-6 Minuten in die Mikrowelle und das ist die geilste Pizza ever. Ja, richtig, richtig nice. Das heißt, eine Sache von 10 Minuten und da ist einfach eine Ultra-Pizza, geht schneller als Backofen-Pizza. Ja, also super gut. Meine Freunde, ganz, ganz enge Freunde, die haben die schon mal bei mir gegessen. Ja, aber wenn jetzt so jemand kommen würde und er sagt, hey, David, kannst du mir so eine Pizza machen? Würde ich ihm schon mal eine Pizza machen. Ja? Und wenn der regelmäßig kommt und sagt, ey David, ich hätte gerne einfach eine Pizza von dir. Ja, cool, ey, lass uns ein bisschen Zeit verbringen und dann mache ich dir eine Pizza. Und er so, na nee, ich habe eigentlich nur Bock auf die Pizza. Dann würde ich dir vielleicht ein paar Mal eine Pizza machen und irgendwann hätte ich auch keinen Bock mehr drauf, oder? Ja? Und genauso gehen wir ganz häufig mit Gott um. Wir haben Bock auf das, was er hat, aber wir haben keinen Hunger auf ihn. Und dann, wenn wir Hunger auf ihn haben, dann kommt alles andere auch. Wenn Leute mit mir Zeit verbringen und ich, dann mit Basti, chillen wir einen Abend zusammen, wenn wir mal beide Kinder frei haben oder sowas, ja. Dann werden wir so, oh, I receive it, ey. Gerade haben wir auch gemerkt, ja. Dann werden wir auch so eine Pizza machen. Und das ist ein ganz normales Beiprodukt. Und genauso ist es auch, hey, wenn wir Zeit mit Jesus haben, dann ist alles, was wir uns eigentlich von ihm wünschen, gibt er uns natürlich auch. Weil wenn wir in ihm sind und er in uns, dann können wir bitten, was wir wollen. Oder? Und er wird es uns geben. Das heißt, wenn ich nur Bock auf das habe, was Gott hat, dann wird er es uns nicht geben. Wenn ich Bock auf Gott habe, dann wird er mir alles geben, was ich brauche. Okay? Ich möchte schließen mit einem letzten Beispiel. Und zwar kennen ja einige noch die Michelle. Michelle, ja, so 2-3 Leute, ja, genau. Michelle war dann ICF, war hier im ICF Mannheim, war dann im ICF College und ist mittlerweile bei uns und leitet mit ihrem jetzt Mann seit einer Woche, ist sie verheiratet mit dem Simon. Das heißt, die Michelle auch Eichele mittlerweile, gell? Genau. Hier ist Simons Zwillingsbruder, genau, also es ist seine Schwägerin hier. Und wir hatten da Junggesellenabschied da letztens, ja, vor 2 Wochen oder so. Und da waren wir auf der längsten Sommerrodelbahn Deutschlands. Ja, in Tottenau im Schwarzwald. Kennt das jemand? War schon mal dort? Ja, ja, super, ey, genau. Da waren wir dort. Und ich glaube, ich habe hier ein Bild von der Sommerrodelbahn. Und es ist eine super Sache. Ja, also ich bin ja nicht so ich habe gedacht, ja cool, so eine Sommerrodelbahn. Ich bin auch schon mal Sommerrodelbahn gefahren. Das ist so ein chilliges Ding. Man sitzt rein und dann fährt man ein bisschen und dann, genau, dann gehen wir dort hoch. Ey, es geht erstmal gefühlt 15 Minuten mit einem Sessellift hoch. Und gell, ich bin seit ich 12 war, ich nicht mehr Achterbahn fahren. Ich bin nicht so der Typ für so Sachen. Und dann stehen wir dort oben und es sieht irgendwie schon crazy aus, gell. Ein ultralanges Ding und so. Und dann, ich merke schon so, ey, ich lasse die anderen Jungs einfach alle vor, ich fahre dann hinten. Ich habe irgendwie ein bisschen Respekt vor dieser Geschichte. Und dann stehen wir dort in der Schlange und dann sagt der Typ, der da die Schlitten einspannt, sagt dann so, hey, und ihr könnt einfach Vollgas geben, ihr müsst nicht bremsen, ihr könnt einfach Vollgas geben, weil das Ding ist irgendwie gesichert. Ja gut, dann sehe ich einen Johannes, der fährt vor, gell. Und so, wow. Dann kommt der Nächste, so, wow. Ich lasse euch wirklich vorfahren, ja, ich chill's einfach hinten ein bisschen. Dann denkst du, und die geben da Gas und Gas und Gas. Dann ist der Basti, der dann vor mir fährt. Und dann fahre ich da auch, ich gebe Gas und dann kommt die erste Kurve. Das war noch die einfachste eigentlich, gell? Und ich so, nee, das kann nicht sein, hab wieder gebremst. Und dann habe ich irgendwie gesehen, wie der Abstand zu den anderen immer größer wird und immer größer. Und irgendwann sehe ich die gar nicht, weil sie schon irgendwie einen Berg runter sind. Und irgendwie so logisch habe ich gedacht, ja, natürlich, ey, man kann Gas geben, weil die sind teilweise sogar ähnlich schwer oder schwerer als ich, der ein oder andere gewesen. Ja, so das heißt irgendwie, rein vom Ding her, das müsste halten, das müsste tatsächlich stimmen. Ich höre die ganze Zeit, stimmt's wirklich, was der gesagt hat? Ist es wirklich gesichert? Ist es wirklich fest? Kann ich wirklich Vollgas geben? Oder haust du mich nicht raus? Und irgendwann habe ich mich mehr und mehr getraut. Dann irgendwann hat's hat so einen Knall gemacht. Wow, jetzt fliege ich gleich aus der Kurve raus. Und dann habe ich wieder gedacht, oh, jetzt fahre ich wieder langsam. Es war natürlich dort nichts, aber ich habe gemerkt, ich war total mit Handbremse gefahren. Ich habe aber nicht genau vertraut, was der oben gesagt hat. Und ich habe auch nicht ganz vertraut, was die vor mir modelliert haben. Und dann irgendwie, als ich dann irgendwie auf dem Runterweg war, habe ich irgendwie gedacht, ey, das ist doch eigentlich wie mit Jesus. Weil wir steigen dort ein, quasi in ein Leben, quasi wie in diese Achterbahn mit Gott. Und er sagt, hey, du kannst mir vertrauen, ich habe dich gesichert. Du kannst volle Potenzial entfalten, wenn du einfach Gas gibst. Und wenn du mir vertraust, dann kommst du mit maximalem Ertrag ans Ziel. Und ich habe irgendwie, das habe ich so gemerkt, ey Mensch, das, wie oft fahren wir in unserem Leben mit so einer Handbremse, wo ich merke, wow, Jesus, ich lebe irgendwie mit Jesus, aber irgendwie, ich vertraue nicht ganz. Ich bin nicht bereit, ganz all in zu gehen. Ich bin nicht ganz bereit, mich wirklich ihm hinzugeben. Und bei Jesus, das ist ganz spannend, weil wenn wir Jesus sein Leben anschauen, bei ihm gab es entweder all in oder all out. Bei Jesus gab es nicht irgendwie, hey, mach's halt, wie es passt. Sondern bei Jesus gab es nur all in oder all out. Wenn du nicht bereit bist, die Kosten zu zahlen, den Preis zu zahlen, dann kannst du mir gar nicht nachfolgen, sagt Jesus. Wow, voll krass, oder? Und jetzt merke ich so, ich wünsche es mir so, dass wir echt Vollgas geben können. Dass wir Vollgas mit Jesus laufen können. Dass wir Vollgas mit Jesus fahren können. Und manchmal fragen wir uns dann ja, warum ziehen andere so an uns vorbei? Vielleicht weiß der Punkt, wer unsere Zweifel auch mal loszulassen. Sagen, hey Gott, wenn du bestellst, dann zahlst du auch die Rechnung. Wenn du sagst, lauf, dann bin ich bereit zu laufen. Dann bin ich bereit, Gas geben. Dann bin ich bereit zu gehen. Und dann, was ist Kirche? Kirche ist dann am Ende der Punkt, dass ich mit den anderen Jungs unterwegs war, weil irgendwann habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Sag ich mal, im letzten Drittel habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, die ziehen mir so voraus und ich tucker da hinterher, dass irgendwann gleich so ein kleiner Junge mir hinten reinfährt. Ja? Und ich dachte, jetzt überwinde ich mich einfach. Und dann habe ich gedrückt und ich werde es eh nie mehr fahren. Ich glaube, wenn ich das nochmal gefahren wäre, dann wäre ich Vollgas durchgeballert. Kann ich ja jetzt sagen, gell? Also ich habe einfach gemerkt, der Mut hat total zugenommen. Warum? Weil ich gesehen habe, was meine Freunde modellieren. Und darum finde ich es so wichtig, dass wir gepflanzt sind im Haus Gottes. Gepflanzt sind in der Kirche, wo auch andere Leute sind, mit denen wir unterwegs sind, die uns etwas modellieren, die uns vorangehen. Die sagen, hey schau, und so lebst du und so kannst du all in gehen und so kannst du Vollgas geben. So kannst du vertrauen. Und darum brauchen wir unsere Small Group. Darum brauchen wir, dass wir regelmäßig da sind, wo wir geboostet werden, wo ich merke, ja, hey, und der baut mich, der modelliert mir was, der läuft mir voran. Und das liebe ich einfach an der ganzen Geschichte, dass wir zusammen unterwegs sind. Und darum möchte ich ermutigen, du brauchst Leute um dich, mit denen du da gemeinsam reingehst. Du brauchst Leute um dich, die dir modellieren, Sehnsucht nach Gott zu haben. Du brauchst Leute um dich, die dich mal erinnern, wenn du merkst, es geht nur um dich. Die sagen, hey, jetzt... Ja, wir haben auch eine Small Group, wir haben Sonntagabends immer Small Group, der beste Ort, den es gibt. Unsere verschiedenen Pastoren und einfach so, einfach Schlüsselleute habe ich da in der Small Group Sonntagabends immer. Und das ist so cool, weil Small Group ist ganz häufig so ein Ausheulort. Und wir sagen so, hey cool, du kannst schon teilen. Dann spiegeln wir manchmal auch ganz realistisch, wenn dann einer sagt, boah, keine Ahnung, hier hatte ich voll eine Struggle, das und das und das war ein Problem. Dann sagen wir mal so, und das ist ganz witzig, weil wir sind total ehrlich. Und hauen halt echt manchmal raus, so im Halbspaß, aber auch halb ernst, so, ey, brutal unreif von dir. Manchmal sollten wir mal hören, ey, das ist brutal unreif, wie du dich gerade verhältst. Und nicht nur, ey, ich verstehe es voll, super, super, hey, ich leg noch ein bisschen deine Wunde, dass dir noch besser geht jetzt. Sondern dass wir einfach mal Leute haben, um uns die sagen, hey, mega unreif, aber easy, lass uns lachen, lass uns beten und lass uns vorangehen, lass uns das nächste Mal besser machen. Das brauchen wir einfach, so eine Mentalität, oder? Und dass sie sehen, hey, Mensch, ey, jetzt gehen wir für Jesus, Mann, ja? All in oder all out. Ey, darum lass uns auf Jesus schauen. Lass uns auf Jesus schauen. Lass uns auch hier, heute jetzt auch diese Minuten, die wir hier noch zusammen sind, wirklich auch nehmen als, ey, wir wollen das Gesicht Jesus sehen. Jesus, wir wollen dein, weil in deinem Angesicht, wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Jesus, ich sehne mich nach dir.